Was ist ein Headshot? Und warum sollten sich alle Porträtfotografen mit diesem Thema auseinandersetzen? Darüber rede ich mit Mr. Headshot Markus Schänzle. Creative Biz, Business-Tipps für Kreative. Mein Name ist Michael Omori-Kirchner. Heute bei mir zu Gast Markus Schänzle, Porträtfotograf. Hallo Markus.
Hallo Michael.
Wie geht's dir?
Oh, gut. Ein bisschen nervös, aber...
Nervös? Weswegen das denn?
Ja, ist immer so vor laufenden Mikrofonen und ob man dann auch das Richtige sagt.
Wenn du falsche Dinge sagst, die schneiden wir einfach hinterher raus.
Ah, prima.
Oder nee, lassen wir gerade drin, zur Belustigung unserer Zuhörer, wie auch immer. Du bist Porträtfotograf, hast du mir gerade gesagt. Mhm. Und wenn ich dich angucke, hast du ein T-Shirt an, da steht drauf Headshot Crew.
Ja.
Sag doch mal was zu dem Thema Headshot.
Ja, Headshot ist im Prinzip auch ein Porträt. Wir von der Headshot Crew haben das ein bisschen uns spezialisiert eben, dass wir mehr auf Ausdruck schauen. Die Arbeit, die Kommunikation einfach mit dem Kunden ist intensiver. Also es geht zwar in Richtung Bewerbungsbild, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Standard-Bewerbungsshooting, was man eben beim Fotograf um die Ecke bekommt.
Darf ich gleich mal reingrätschen? Das Wort Bewerbungsfoto, verwendest du das? Ist das etwas, wo deine Kunden zu dir kommen und sagen, ich möchte ein Bewerbungsfoto haben und du sagst, ja genau, kannst du bei mir kriegen?
Also ich habe verschiedene Kunden. Anfänglich war es, dass die über die Homepage kamen und sagen, ich hätte gerne so ein Bild mit einem weißen Hintergrund. Mhm. Also die können mit Headshot eigentlich nichts anfangen.
Den Begriff, Namen kennen die meisten Kunden nicht oder die Bezeichnung kennen
genau,
die meisten Kunden
Genau, der Begriff
nicht.
Ist eigentlich mehr negativ in Deutschland.
Oder unbekannt.
Oder? Von Computerspielen kennt man es her, ist negativ. Ne? Und dann, ja.
Ach so, wegen Headshot irgendwie, genau, irgendwie erschießen Headshot oder was?
Oder
ne?
Im Bereich von Drogen, wenn man sich Drogen durch die Nase pfeift, dann nennt sich das wohl auch Headshot.
Ach so, da bin ich gar nicht informiert.
Ja, ja, okay. Ich werde ja oft angesprochen, sag mal, kannst du nicht einen anderen Begriff verwenden? Und ja, wir haben auch schon überlegt, innerhalb der Crew in Deutschland, sollen wir was anderes verwenden? Sind dann aber zum Ergebnis gekommen, dass wir es einfach so lassen.
Mhm. Weil es in Amerika so genannt wird?
Genau, es kommt da ursprünglich her, sind die Bewerbungsbilder der Schauspieler. Die hat man damals so festgelegt. Da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag in den USA, in Deutschland noch gar nicht. Aber in den USA ist halt festgelegt, ein Bild im 10:8 Format oder 5:4. Ja, wir von der Headshot Crew benutzen halt einen neutralen Hintergrund. Das muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch so Cinematic-Headshots, wo man einfach Outdoor dann macht. Also da gibt es auch keine gewissen Regeln. Regeln haben wir ein bisschen innerhalb der Headshot Crew, wo man natürlich dann das umsetzen, was Peter Hurley uns letztendlich beibringt. Und aber wir sind ja jetzt nicht irgendwie eng gezwungen an Regeln oder so.
Aber es kommt ursprünglich von Schauspielern. Also Schauspieler, genau. Die in Anführungszeichen Bewerbungsbilder für ihr nächstes Casting brauchen oder genau. brauchten.
Ja. Genau, die sich einfach vorstellen für irgendwelche Rollen. Da schicken dann ihre Mappen mit Headshots.
Und da ist es in Amerika üblich, solche Headshots in dem Stil zu haben. Ist das in Deutschland ähnlich oder ist es hier anders?
Nee, also es ist in Deutschland unbekannt. Es kommt immer mehr. Also ich habe
bei Schauspielern oder allgemein?
Schauspielern habe ich jetzt im Bereich Stuttgart eigentlich weniger mit am Hut.
Ach, da gibt es keine Schauspieler in
Stuttgart. Gibt es mit Sicherheit auch welche, aber ich hatte mal einen, der sich auf einer Schule in die USA bewerben wollte als Schauspieler. Okay. Der kam dann zu mir. Aber letztendlich haben wir in Deutschland mehr ein anderes Klientel als jetzt in den USA. Mhm. Und in den USA hat sich es mittlerweile auch gewandelt, also nicht nur Schauspieler, sondern auch sämtliche Bereiche aus dem Business-Bereich, überall, wo es halt um Social Media und Branding geht. Letztendlich zählt der erste Eindruck und dafür ist so ein Headshot da. Dafür ist auch der gewisse Schnitt da, der Kopf wird abgeschnitten, dass die Augen praktisch im Drittel liegen.
So, dass es wirklich sehr reduziert ist, dass man nicht abgelenkt ist von der Person, von dem Ausdruck desjenigen, den du da fotografierst.
Ja, es geht um den ersten Eindruck und da gab es auch eine Studie an der Princeton University, wie lange so ein erster Eindruck dann dauert.
Irgendwie eine Sekunde oder was, ne?
Nicht mal.
Nicht mal.
Also das heißt, letztendlich muss so ein Headshot wirken und dann hat man eben Vorteile dadurch.
Das heißt, in der ersten Sekunde muss er richtig knallen.
Genau.
Ja.
Ist eigentlich bei jedem Porträt irgendwo, ne? Wenn man es genau nimmt. Aber eben die Headshots sind eben speziell für dieses Thema.
Okay. Also ich möchte jetzt ein Porträt oder Headshot von dir haben, der so richtig knallt. Was machst du dann mit mir?
Ja, zuerst mal werde ich dich auflockern.
Auflockern, okay. Ja. Ich bin ein bisschen verkrampft vielleicht, ne? Ein bisschen nervös.
Das ist so der Normalfall. Mhm. Also man fotografiert ja hier nicht dauernd Models, die das gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen und auch hochprofessionell sind in dem Bereich. Man hat, ich sage jetzt mal, normale Kunden und die sind in der Regel erstmal nervös. Mhm. Die wissen auch nicht, wie sie schauen, die haben ja keinen Spiegel vor sich.
Sind es nicht gewohnt, einfach vor der Kamera zu stehen.
Genau. Und meine Aufgabe ist dann im Prinzip die Kommunikation und den Kunden aufzulockern. Und letztendlich ihn vielleicht, wenn auch nur kurz, vergessen zu lassen, dass er vor einer Kamera steht. Und dann kommen letztendlich diese authentischen Ausdrücke im Gesicht. Und das macht letztendlich den Headshot aus. Dass ich irgendwo einen Moment erwische, wo die Person nicht so verkrampft ist.
Okay, ich habe verstanden, was du machst, aber wie genau machst du das denn? Wie genau lockerst du die Leute auf? Wie kriegst du sie dahin, dass sie diese vielleicht etwas unangenehme, ungewohnte Situation vergessen und sich dir öffnen?
Letztendlich gibt es kein Patentrezept, weil jede Person einfach anders ist. Also jede Person muss anders aufgelockert werden. Ich habe da verschiedene Wege. Also zuerst mal versuche ich mich auf das Level von der Person zu begeben. Weil es gibt ja, ich sage jetzt mal, es gibt Geschäftsführer, es gibt Jugendliche, die verhalten sich einfach komplett anders. Ich versuche dann irgendwo ein bisschen auf die Welle zu kommen, mit denen zu kommunizieren. Leite aber doch eben das gesamte Shooting so ein bisschen an und hinterfrage einfach gewisse Dinge oder spreche einfach erstmal, versuche gemeinsame Themen, Interessen zu finden und es ergibt sich meistens schnell irgendwas.
Irgendein Thema, wo man drüber reden kann.
Und es ist ja auch, wenn man eine Person einfach neu kennenlernt. Am Anfang ist man so ein bisschen reserviert und zurückhaltend. Und je mehr man dann spricht, desto offener wird man dann. Und so ist es letztendlich bei dem Shooting auch.
Wie wichtig ist es denn, dass du dich für die Person interessierst?
Ich denke schon, dass es wichtig ist, weil wenn die Person merkt, ja, der fragt halt irgendwie, ich spüre aber kein Interesse, ja, dann spürt die Gegenseite auch kein Interesse.
Ja, das, ja, ja.
Also wenn die Chemie nicht stimmt bei so einem Shooting, wirst du auch keinen guten Headshot hinbekommen,
meiner Meinung nach. Ja. Also ich kann mich selber an ein Fotoshooting erinnern vor ganz, ganz vielen Jahren. Da bin ich mal zu einem Fotografen in so ein etabliertes Studio gegangen und der hat sein Programmschema F abgespult, so wie er das bei jedem anderen Kunden 1:1 genauso macht. Und ich habe mich irgendwie nicht gemeint gefühlt. Ich habe mich irgendwie nicht, wie soll ich sagen, nicht individuell behandelt gefühlt. Ja. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt.
Genau.
Wenn das passiert, dann denkt man als Kunde, ich bin der 101. nach 100 anderen und das ist irgendwie so eine Fließbandgeschichte.
Genau. Also ich versuche schon, das Shooting zu was Besonderem zu machen. Ich habe da auch so eine Art, ich nenne das Headshot-Game, wo ich mit der Person praktisch, der einfach Begriffe vorgebe und die soll so gucken, eben wie der Begriff, den ich ihnen
nenne. Da habe ich ein Video gesehen auf deiner Website, ist so ein kurzes Video drauf, so 4-5 Minuten.
Genau.
Da ist das genau drin. Da hast du irgendwie so irgendwelche Emotionen gesagt, guck mal irgendwie verliebt oder guck mal, was war noch irgendwie.
Ja, da habe ich alles Mögliche. Also ich habe so eine Tabelle mit Smileys und da sind dann die Begriffe drin und dann nehme ich einfach Begriffe von diesem Chart raus und macht das Spiel dann mit der Person und es dient eigentlich hauptsächlich zur Auflockerung.
Da kommt natürlich auch
Spaß mal, ein bisschen, ne? Das macht denen in der Regel Spaß, vor allem wenn noch mal ein Partner oder so dabei ist, der lacht sich dann immer schepp. kommen auch ganz witzige Bilder raus, die wird man jetzt so nicht verwenden, natürlich für das Bewerbungsbild, aber es ist eine tolle Erinnerung und ich glaube, die Leute machen es auch ganz gern. So ist zumindest bisher meine Resonanz.
Ja, ja, ja. Und es braucht auch ein bisschen Zeit natürlich. Ne? Du wirst das Ding nicht in 5 oder 10 Minuten über die Bühne kriegen.
Nee, also ich sag mal, wenn man so ein Level nimmt von 1 bis 10 und wo die Person 10 unmöglich verkrampft ist, dann dauert es natürlich entsprechend länger, die auf 1 zu bringen, wie jetzt eine Person, wo man vielleicht bei 3 schon startet. Das ist klar. Also mittlerweile kriege ich innerhalb von einer halben Stunde schon sehr gute Ergebnisse hin. Damit es manchmal perfekt ist, kann es schon bis zu 2 Stunden dauern.
Das wird sich dann ja wahrscheinlich auch im Preis niederschlagen. Du wirst das nicht für 29 Euro anbieten können.
Nee, das geht dann leider nicht. Also da ist schon viel Zeit drin. Und im Paket ist natürlich auch nachher ein retuschiertes Bild. Da gebe ich mir dann auch schon entsprechend Mühe, dass es toll aussieht. Ja, das ist natürlich kein Bewerbungsshooting von 49 Euro.
Ja, genau. Und das kann natürlich passieren, wenn jetzt Leute anrufen bei dir, die deine Arbeit gar nicht kennen, sondern die dich vielleicht aus dem Branchenbuch raus haben, anrufen und sagen, Ich hätte gern ein Bewerbungsfoto. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass 80% der Leute dann wirklich diese 29, 49 Euro Angebote suchen. Ja. Und die sind dann bei dir verkehrt.
Ne? Nee, ich mache auch Standardbewerbungsbilder.
Ach so, machst du auch.
Mache ich billiger. Ich versuche aber natürlich schon auf den Kunden dann einzuwirken, dass er vielleicht so eine Headshot-Session bucht. Also okay. Ich erkläre ihm natürlich, was da passiert, die Vorteile.
Okay, du sagst ihm, also du hast die Möglichkeit bei mir, dieses 49 Euro, ich weiß nicht, ob es bei dir 49 kostet. Oder
69.
So. Okay, 69. Du hast die Möglichkeit, dieses 69 Euro Standard-Ding zu bekommen oder du hast die Möglichkeit, was anderes zu bekommen. Wie beschreibst du dieses andere dann?
Ich erkläre ihm eben das gerade mit dem ersten Eindruck, dass man eben es für einen zweiten Eindruck, den gibt es dann einfach nicht. Dann hat er sich vielleicht schon verspielt die Chance. Ich erkläre ihm, dass ich praktisch mit ihm arbeite, ihn coache, weil letztendlich ist es ein Coaching für die Person. Ja. Und bisher habe ich eigentlich eine gute Quote, dass die Leute das buchen.
Tatsächlich, okay. Ja.
Also ist natürlich schon ein Schritt von den 69 Euro zu so einem Headshot-Shooting.
Willst du sagen, was das kostet bei dir?
Oder? Also das Einsteigerpaket kostet 249 Euro. Das ist dann das, das halbe Stundenpaket.
Ist ja immer noch im Rahmen, ne?
Es ist eine kleine Investition, aber ich denke an der richtigen Stelle. Weil, wie gesagt, der erste Eindruck, bestes Beispiel ist, und es ist tatsächlich auch so passiert, ich hatte ein Mädel da, die kam zum Headshot-Shooting und war ein bisschen unzufrieden mit ihrem Job, aber hat das Bild dann bei Xing hochgeladen und hatte danach 5 Anfragen und hat 3 Wochen später einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben, ohne tatsächlich eine Bewerbung zu schreiben.
Das ist doch super. Und das aufgrund des Fotos?
Natürlich ist das kein, also es ist eine Eintrittskarte. Wenn dann natürlich bei Xing nachher dran steht, Hobby chillen und so, dann, dann gibt es auch keinen Job.
Auch ja, ja, klar.
Also natürlich muss da was dahinter stehen. Also allein durch das Bild bekomme ich keinen Job. Es ist aber eine Eintrittskarte. Weil absolut, eben der, ich erkläre es mal so, so ein Personalchef auf eine Stelle hat vielleicht 200 Bewerbungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er 200 Bewerbungen durchackert. Und wenn das Bild vorne schon mal interessant aussieht, dann wird er sich die Bewerbung angucken. Und das ist dann die Eintrittskarte, der Schlüssel, den ich eigentlich meine.
Ich habe letztens eine Personalchefin im Studio gehabt, die sich selber hat fotografieren lassen und mit der habe ich auch über das Thema gesprochen. Und die hat dann gesagt, ja, eigentlich ist es doof oder eigentlich darf man es auch gar nicht oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie sie sich genau ausgedrückt hat.
Richtig,
aber man guckt halt hin und man macht sich ein Bild.
Ja.
Man guckt einfach auf das Foto und guckt gar nicht im ersten Schritt auf den Lebenslauf, sondern guckt aufs Foto und denkt sich dann schon bestimmte Eigenschaften. Ne? Und wenn definitiv da jemand nicht optimal dargestellt ist, dann ist das einfach schon die Eintrittskarte, die dann eben vielleicht nicht gelöst wird.
Ja, ich meine, wenn wir was suchen, wo suchen wir? Wir suchen im Internet. So, jetzt suche ich zum Beispiel einen Arzt und komme auf seine Homepage und der behagt mir nicht.
Wenn der irgendwie doof guckt, dann denke ich, da nicht hingehen. Zu dem will ich mich jetzt nicht unbedingt da vertrauensvoll wenden. Ne?
Genau, und wenn ich irgendwie, wenn sich ein Geschäft vielleicht anbahnt, ein Geschäftspartner, dann suche ich natürlich auch im Internet. Und wenn ich dann auf Xing gehe und gucke mir sein Profil an und der ist mir unsympathisch, sind die Chancen einfach nicht mehr so hoch, dass ich mit dem ins Geschäft komme.
Absolut, ja. Und das machen immer mehr Leute heutzutage, dass die auf die Website gehen, sich angucken, wie ist die gestaltet, was sind da für Texte drauf und was sind da für Fotos drauf.
Genau.
Wie guckt der Arzt oder der Rechtsanwalt oder wen auch immer ich da jetzt gerade beauftragen möchte.
Ja.
Ja, von daher hast du doch wirklich eine rosige Zukunft vor dir mit der Headshot-Fotografie.
Ja, ich kämpfe so ein bisschen noch mit der Bekanntheit hier in Deutschland, aber es wird immer mehr. Also wie gesagt, am Anfang kamen die Leute, ich hätte gern so ein Bild mit einem weißen Hintergrund. Und
ach, Sie meinen einen Headshot? Okay, mache ich gerne für Sie.
Dann kam irgendwann der Punkt, da wurde ich angeschrieben, ja, ich würde Sie gern für einen amerikanischen Headshot buchen. Da war ich ganz erschrocken. Ja. Und dann haben wir dann eben Termin ausgemacht und der war kaum im Studio drin. Da habe ich gesagt, du, ich muss jetzt direkt fragen.
Wo hast du den Namen her oder den Begriff
woher her? Woher kennst du den Begriff her? Dann hat der mir erklärt, seine Lebensgefährtin oder Frau, weiß ich schon gar nicht mehr, die arbeitet im Personalwesen bei einer internationalen Firma. Und da ist es schon so, dass Headshots im Prinzip so ein bisschen Vorrang bekommen.
Ah, okay.
Weil da ist es bekannt. Und die wissen auch, dass eben so ein Headshot ein bisschen mehr kostet als ein Bewerbungsbild. Und das ist immer so ein Indikator für einen Personalchef, okay, der möchte den Job. Der gibt da viel Geld aus, der legt da Wert drauf. Und der möchte auch was erreichen. Sonst würde er auch nicht so ein teures Bild von sich machen lassen.
Jetzt ist der Markus gerade ein bisschen irritiert, weil mein Handy nebenbei klingelt. Ich habe vorher extra gesagt, ich muss es heute leider anlassen, weil ich heute noch die Lieferung meines Autos erwarte. Mhm. Aber da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Wir werden jetzt einfach dieses Gespräch weiter fortsetzen. Okay. Und wenn wir fertig sind, gucke ich mal, ob da mein Autolieferant angerufen hat. Mhm. Ja, also du sagst, das ist tatsächlich, kommt immer mehr das Thema, mhm. der Bedarf kommt immer mehr, ja. und durch die Internationalisierung auf dem Arbeitsmarkt mhm. ist das natürlich auch so eine Entwicklung, die in die Richtung geht, dass wahrscheinlich in Zukunft immer mehr Leute kommen und sagen, ich meine, ob sie es jetzt Headshot nennen oder Business Portrait mhm. nach amerikanischem Vorbild oder ob sie einfach auf deiner Website die Bilder sehen und sagen, genau sowas möchte ich auch gerne haben, mhm. ist ja letztendlich egal, aber sich selber präsentieren, zeigen, die Persönlichkeit rüberbringen mhm. im Internet, auf der Website, auf Facebook, wo auch immer, wird, glaube ich, immer wichtiger werden.
Ja, ich meine, die Leute werden auch immer sensibler dafür, gerade jetzt im Zeitalter von Handys, wo man so viel Selfies macht. Die Leute kriegen auch ein bisschen einen anderen Blick. Mhm. Ja, also, und legen dann auch immer mehr Wert drauf, was, denke ich, eben auch wichtig ist. Mhm.
Gut, super. Und das Ganze haben wir Peter Hurley zu verdanken oder gab es das vorher schon?
Also das Thema gab es schon, wie ich aus seiner Biografie weiß. Also er war selber Model, mhm. hat gemodelt.
Sieht und auch nicht ganz schlecht aus.
Ja, ne? Das bringt ihm sicherlich auch einige Vorteile. Er ist halt so ein Typ, ne? Also er kommt einfach gut an irgendwie.
Ja, er weiß mit Leuten umzugehen.
Genau. Und
das ist ja sein Erfolgsrezept.
Ne? Ganz genau. Ja, und dann nach der Phase war er dann Barkeeper. Und einer der Fotografen, der Bruce Weber, hat ihn dann irgendwann in die Hand, eine Kamera in die Hand gedrückt. Und da hat er das Fotografieren angefangen, noch mhm. analog damals. Mhm. Hat er auch noch kein Studio. Aber er hatte den Vorteil, dass er viele Modelkollegen kannte. Mhm.
Wenn du mal in der Szene drin bist und dann hast du auch die Verbindungen, die genau. dir dann helfen. Ja.
Und dann hat er sich eben die ganzen Leute vor die Kamera gezogen. Und er fand Headshots zwar toll damals, aber er fand sie langweilig, weil die Headshot-Fotografen damals haben das nicht so intensiv betrieben, wie er nicht so auf Ausdruck geschaut. Die haben halt die Leute eben ganz normal porträtiert. Mhm, Und da hat er eben gedacht, da findet er so eine Nische, wo er vielleicht rein könnte, so eine Mischung aus Headshot und Celebrity-Fotografie. Mhm, und dann hat er eben damit angefangen und hat natürlich jetzt über die Jahre so ein Auge entwickelt und so viel Erfahrung. Es ist Wahnsinn. Und was der aus den Leuten rausholen kann. Und das ist das, was mich fasziniert hat. Also ich war davor ganz normaler Hobbyfotograf. Kann man eigentlich nicht mal sogar Hobbyfotograf nennen. Ich war einer, der hatte ein bisschen zu viel Geld für eine Kamera und
ja, wie die meisten nicht richtig ausgenutzt. Die einfach sagen, ich kaufe mir was Teures und dann werden die Bilder schon gut.
Genau. Ich habe so ein bisschen meine Kinder fotografiert, ein bisschen Landschaft, wenn man unterwegs war und mal im Urlaub. Bin mal mit einem Kumpel fotografieren gegangen. Aber das war's dann auch. Und ich habe dann irgendwann ein Video gesehen auf YouTube von dem Peter Hurley, wo er praktisch erklärt, wie man die Person anleitet, damit man einen tollen Gesichtsausdruck bekommt. Also mir war schon bewusst, dass manche Leute auf den einen Bild gut aussehen und auf dem anderen weniger, aber dass eben so eine Schokoladenseite da ist, die man auch bewusst erarbeiten kann, das hat mich so fasziniert. Ich habe mir das Video angeschaut und habe dann zu meiner Freundin gesagt, ey, ich will Porträts machen.
Das ist schon geil, ne?
Das ich fand es so toll. Aber ich hatte noch gar kein Equip dazu. Ich hatte nie im Studio irgendwie fotografiert. Ja. Also es war ein Thema, wo ich mir dann langsam erstmal arbeiten musste. Das Equipment für Studio und so. Die Erfahrung überhaupt im Blitzen. Aber so waren meine Anfänge, ja. Durch Peter Hurley.
Ja, super. Ja, mir ging es auch ähnlich. Ich habe den Peter vor 5 Jahren oder wann das war, als dieses F-Stoppers-Video rauskam. Und da gab es so eine freie Version, irgendwie so 10, 12 Minuten von. Mhm. Und da ging es mir wie dir, ne? Da habe ich das angeschaut und war echt fasziniert von dem, wie er arbeitet. Was auch interessant war, ich habe mich total wiedererkannt. Mhm. Ich habe gedacht, genauso arbeite ich doch auch. Mhm. Und er kriegt es aber noch erheblich besser hin als ich, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ne? Und dann gab es dieses 12-Minuten-Video, war dann so ein Teaser-Video für sein Videotraining, was man kaufen konnte. Mhm. Es waren irgendwie 4 Stunden, hat damals relativ viel Geld gekostet. Das war es noch nicht so üblich in Deutschland, dass man so viel Geld für so ein Videotraining ausgibt, irgendwie $300 oder was das war. Und das habe ich mir dann auch besorgt. Und das habe ich bis heute und schaue es mir auch öfter mal wieder an. Weil das ist echt klasse. Das ist von A bis Z wirklich seine Arbeitsweise erklärt. Und wenn man das erste Mal so drauf guckt, denkt man, ach, das ist ja alles ganz einfach, sieht ja so lässig aus, ja, und ja, so weiter. Aber so beim zweiten, dritten Mal merkt man dann, wie viele Kleinigkeiten er da einfließen lässt und ja, wie, ja, welche Techniken er da einfach benutzt. Mhm. Und das ist schon klasse. Das ist schon echt klasse.
Ja, das ist auch die Routine einfach von ihm. Ich meine, ich habe das am Anfang selber gemerkt. Ich hatte dann angefangen, habe mir die Blitze aufgestellt und habe dann die Leute vor die Kamera geholt und dann erstmal so ein, was sage ich jetzt? Mhm. Ja, guck mal links, guck mal rechts. Ja, das war dann nach ein paar Minuten halt ausgereizt, das Thema. Ja, du musst tatsächlich dann in die Kommunikation irgendwo gehen. Ja. Das muss man lernen.
Also, das ist auch Übung einfach, ne?
Ja, vor allem, ich war eigentlich mehr ein Schüchterner. Mhm. Also ich habe auch teilweise heute einfach, ja, ein bisschen Probleme, auf Leute zuzugehen.
Das ist ja auch gar nicht schlimm. Man darf ja auch schüchtern sein. Ich bin auch eher ein schüchterner Mensch. Ja. Also das Wichtige ist halt, dass man sich nicht verstellt, dass man Interesse am anderen Menschen hat. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die sind ein bisschen extrovertierter und es gibt andere Leute, die sind introvertierter und die finden dann vielleicht andere Kunden. Andere Kunden, die das eher brauchen.
Ja, aber man muss raus aus sich und man muss das Shooting leiten.
Man muss sonst, es leiten, das ist klar. Sonst
kommst
das
du da klar. nicht zum guten Ergebnis.
Du kannst dich da nicht dem, ich sag mal, Vorstandsvorsitzenden oder Manager oder was auch immer unterordnen und sagen, ich mache jetzt mal, wie du sagst, sondern in dem Moment. Und das sehen die aber genauso. Das heißt, die Kunden, die da kommen, zu mir zumindest, die sehen mich in dem Moment dann als Fachmann an und geben sich vertrauensvoll in meine Hand. Ja. Und genauso muss es auch sein. Das heißt, die Rolle musst du als Fotograf dann auch tatsächlich annehmen und ausfüllen.
Ja, klar. Und gerade bei so einem CEO ist noch die Schwierigkeit, dass die oft selbst unter Zeitdruck leiden. Ne?
Ja, und da ist mit 2 Stunden schwierig dann, ne?
Es geht fast nicht. Also man muss es schneller machen, aber wenn man dann in der halben Stunde oder so auch nicht viel spricht, dann verliert er ganz schnell die Lust. Ne? Also,
ja, ja.
Also man muss da schon ein bisschen aus sich rauskommen und ich denke, bevor man an so Kunden geht, muss man auch wirklich viel üben.
Viel üben und einfach eine Selbstsicherheit haben. Ne? Man, man wird nicht gleich mit dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens anfangen und den fotografieren wollen, nee, ne? Sondern man wird dann eher mit dem Versicherungsvertreter um die Ecke anfangen.
Ja.
Und wenn das mit dem ganz gut klappt, dann den nächsten Schritt gehen.
Es ist viel Übung und Erfahrung. Das ist ja wie jetzt im Photoshop. Da schaue ich mir ein Video an, zum Beispiel Dodge & Burn, wie das funktioniert. Dann weiß ich, wie es funktioniert, aber deshalb kann ich es noch nicht. Mhm. Also ich muss es an zig Bildern üben und anwenden, dass es auch nicht zu viel ist, nicht zu wenig, an der richtigen Stelle und so weiter. Das ist einfach immer eine Erfahrungs- und Übungssache.
Mhm. Ist es dir mal passiert, dass du an einen Menschen gar nicht rangekommen bist? Also weil er sich irgendwie verschlossen hat?
Am Anfang, an meinen Anfängen. Mhm. Da war ich dann teilweise ziemlich schnell am Ende mit meinem Latein. Mhm. Und die Ergebnisse waren okay, aber nicht so, dass ich jetzt damit prahlen würde. Mhm. Also man hat am Anfang auch einfach den Blick nicht. Ich war am Anfang von meinen allerersten Headshots begeistert, vielleicht einfach nur wegen dem weißen Hintergrund, ich weiß es nicht. Und habe dann so mal nachgefragt in der Headshot-Crew nach ein bisschen Kritik und die war dann gleich so niederschmetternd. Oh. Ja, ist nicht viel Ausdruck da und ich denke, ich finde eigentlich vollen Ausdruck, aber nicht jetzt ein paar Jahre später mit Abstand betrachte,
dann sieht man es anders. Ja.
Man sieht es einfach anders.
Das ist einfach eine Entwicklung, die man da selber nimmt. Ne? Ja. Also bei mir geht es auch so, wenn ich Bilder anschaue, die ich vor 10 Jahren fotografiert habe. Es gibt einige, die ich heute noch klasse finde. Aber die allermeisten sage ich, nee, würde ich heute anders fotografieren und ist nicht ganz so der Hit.
Ja. Ne? Ist ja auch gut so die Entwicklung,
dass man sich verbessert. Ja. Klar, wäre ja schlimm, wenn es anders wäre.
Ja.
Ja, was für einen Tipp hast du für andere Fotografen, denen es so geht? Das heißt, er steht vor dem Kunden, merkt irgendwie, ich kriege den Draht nicht hin. Was kann man in dem Moment ganz konkret machen, um die Kurve noch hinzukriegen?
Also, wie gesagt, ich versuche mal so ein gemeinsames Thema zu finden. Mhm. Bei Männern ist es oft Fußball,
Sport,
Auto.
Motorsport, genau.
Ja, das sind Themen, wo man eigentlich schnell rankommt. Oder ich bin leidenschaftlicher Zocker, also ich zocke gerne an der Konsole. Ist auch oft ein Thema, wo man sich dann über gewisse Spiele vielleicht unterhalten kann. Und dann hat man wieder ein neues Thema. Die Person, man merkt dann, wie die Augen leuchten, wie sie erzählt.
Mhm. Also wirklich interessieren für den anderen.
Genau. Ne?
Gucken, was interessiert ihn
auch
oder sie
ja.
und dann darauf eingehen.
Ja, definitiv.
Gar nicht so im ersten Moment ans Fotografieren denken, sondern erstmal dran denken, was für eine Person steht da vor mir, was interessiert ihn oder sie und was für eine gemeinsame Basis kriegen wir hin.
Genau. Finger okay. zwar immer am Auslöser, deshalb benutze ich auch in der Hauptsache ein Stativ.
Okay.
Ja, zum einen natürlich, damit die Höhe passt.
Also du fotografierst immer mit Stativ?
Headshots immer mit Stativ.
Ah, okay.
Und ich brauche eine Hand frei. Auch, ne? Ja, ich brauche eine Hand frei, wo die Person so ein bisschen lenken kann. Man sieht es jetzt über den Podcast nicht, aber ich kann mit der Hand dann praktisch Signal geben, in welche Richtung sie sich dreht oder den Kopf neigen soll.
Das muss ich mal überlegen, wie mache ich das eigentlich? Also ich fotografiere auf jeden Fall nicht vom Stativ. Mhm. Also ich habe ein Stativ meistens dabei, benutze es auch für die ersten paar Fotos, bis alles eingerichtet ist. Und dann nehme ich es vom Stativ runter, weil ich mich eingeengt fühle durchs Stativ. Technisch brauche ich es ja auch dann nicht, ne, weil die Belichtungszeiten reichen ja aus. Mhm. Und dann nehme ich es runter, weil ich eher so dann arbeite. Mhm. Muss dann aufpassen, dass ich nicht das Tethered-Kabel irgendwie abreiße, dass ich zu sehr rumrenne. aber ansonsten fühle ich mich tatsächlich vom Stativ ein bisschen eingeengt. Mhm. Aber gut, das ist halt eine persönliche Arbeitsweise. Ne?
Ist vielleicht auch so einfach so eine Gewöhnungssache.
Ja, genau.
Weil ich gehe während zum Shooting in gewissen Intervallen, gehe ich mit dem Kunden dann auch immer vors Laptop.
Mhm, das mache ich auch.
Und zeige ihm den Fortschritt. Mhm. Es hat auch ein bisschen so einen psychologischen Hintergrund, dass die Person auch sieht, oh, das sieht da
das so sieht da schon ganz toll gut aus. Ne? Gut, dafür muss es dann aber auch gut aussehen.
Natürlich. Also bei schwierigen Kunden gucke ich erstmal, dass die den Bildschirm
nicht zu Gesicht bekommen.
Ne? Und dann, wenn ich was einigermaßen habe, dann lösche ich am besten die ersten dann auch direkt. Mhm. Und die Person kriegt dann so mehr Selbstvertrauen. Ja, und ich kann es auch ein bisschen so als Anleitung nehmen, sag, so wie du da geschaut hast, da machen wir jetzt weiter. Das sieht so nach deiner Schokoladenseite aus. Mhm. Hier an der Stelle setzen wir jetzt wieder auf und dann geht's weiter.
Ja, super. Ja. Klasse. Ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen zu unserer 24-Stunden-Aufgabe. Stell dir mal vor, da ist ein Amateurfotograf. Jetzt keiner, der das professionell macht, sondern ein Amateurfotograf, der sagt, Mensch, ich habe jetzt demnächst Porträt-Shooting vor. Ich möchte auch so in die Richtung Headshot das entsprechend machen. Hast du ein paar knackige Tipps, wie er sich da gut drauf vorbereiten kann, dass das gut läuft?
Ja, ein ganz eigennütziger Tipp wäre natürlich, mein Videotraining zu kaufen.
Ah, du hast ein Videotraining.
Ja, ich habe zum Thema Headshot ein Videotraining gemacht, weil viele gesagt haben, ich finde Peter Hurley toll, aber ich habe echt Probleme mit Englisch.
Obwohl der eigentlich relativ verständlich spricht.
Er spricht verständlich, definitiv. Aber es gibt dann doch welche, wo eben mit Englisch gar nicht klarkommen. Und ich war damals so in der Phase, ich wollte es einfach mal probieren, so ein Videotraining zu machen.
Ja.
Und habe gedacht, okay, das gibt's doch nicht in Deutsch, das mache ich jetzt mal.
Ja.
Ja, und hat mir auch riesen Spaß gemacht, also war eigentlich eine tolle Sache. Ich habe natürlich ein bisschen laienhaft alles selber gefilmt, also ich hatte kein Team, wo mir...
Aber das, was ich bisher gesehen habe, das sah doch recht hochwertig aus.
Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe halt die Kameras fest hingestellt, also da ist jetzt nicht viel Bewegung drin und nicht so modern, wie es heute halt oftmals der Fall ist. Aber ich denke mal...
Gleich so tief, das
ich denke mal, auf den Haar kommt es... Ich denke mal, auf den Inhalt kommt es an und ich denke, den habe ich ganz gut rübergebracht. Ja. Aber jetzt mal beiseite. Also als Tipp würde ich auf jeden Fall den Leuten geben, die Porträts machen, guckt, dass ihr die Technik beherrscht, dass ihr euch beim Shooting nicht auf die Technik konzentrieren müsst. Habe ich jetzt die richtige Belichtungszeit, passt die Blitzeinstellung? Das ist ein Thema, wo ihr können müsst, wo ihr vielleicht auch einen Tag vorher schon mal üben könnt und einstellen könnt. Am Shooting selber wirklich auf die Person konzentrieren und eben auf Haltung gucken auf und speziell auf Ausdruck. Ja, weil Peter Hurley sagt, ein Porträt ohne Ausdruck ist nichts. Also da ist die Umgebung und nicht so wichtig und Licht ist zwar wichtig an einem Porträt natürlich.
Aber das kann man ja vorher dafür sorgen, dass das perfekt eingerichtet ist. Ne?
Man muss sich auf die Person konzentrieren und dann hilft es einfach nur üben. Also ihr seid also gerade im Amateurbereich könnt ihr nicht von Anfang an tolle Porträts machen. Gebt es nicht auf, übt einfach immer weiter und schaut euch auch im Nachhinein die Bilder gut an, was ihr da gemacht habt und lernt daraus einfach, was ihr beim nächsten Mal besser machen könnt. Und sucht euch vielleicht ein bisschen Mentoren, zumindest am Anfang. Also ich finde, Mentoren am Anfang ist immer so ein bisschen eine Abkürzung, die zu suchen. Und da gibt es genügend tolle Fotografen, auch in Deutschland. Und später macht dann einfach so euer eigenes Ding.
Und wenn man Mentoren sucht und keine findet, kann man ja zu dieser Headshot-Crew irgendwie, da kann man auch Mitglied werden oder wie ist das?
Genau. Headshot-Crew ist eine Community weltweit. Man muss sich vorstellen wie so ein Forum. Man kann Bilder hochladen und nach Kritik fragen. Da geht es halt speziell nur um Headshots.
Und ich meine, so Forenkritik ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, in Verruf geraten. Was herrscht da für ein Ton? Sind da so die
sehr, sehr nett.
Die Besserwisser, die Runtermacher oder sind da nette Leute?
Es sind nette Leute. Also es gab mal welche, die hat Hurley dann auch aussortiert.
Ah, okay.
Das gibt es bei ihm nicht. Also er möchte, dass sich die Leute wohlfühlen und so ist es da auch. Also man wird kein Kommentar lesen wie das Bild ist nix oder Bild ist scheiße. das gibt es da nicht.
Ja gut, aber wenn man sich gegenseitig hochjubelt, ist auch nichts, oder?
Das tut man nicht. Also es kommen freundliche Hinweise, das Bild ist soweit okay, aber achte bitte in Zukunft vielleicht mal hier, da passt das Auge nicht, da die Lippen sind da nicht so gut. Irgendwas in der Art kommt, also es kommt immer konstruktive Kritik.
Und da hast du auch von profitiert, von der Möglichkeit, sich da Kritik zu holen.
Ja, wobei ich, man muss da so ein bisschen schauen, wer kritisiert. Wie in jedem anderen Forum auch.
Wie immer,
genau. Also mein Einstieg war, da hatte ich ein Shooting gehabt und es war ein Kerl, der hatte so eine Basecap auf. Und ich habe das Bild gepostet und fand es eigentlich gar nicht so schlecht und wurde gleich in 9 Kommentaren, glaube ich, niedergeschmettert. Ich könnte es gleich wieder löschen, weil Peter Hurley will keinen mit Hut sehen.
Aber was? Ist das so? Will da kein mit Hut sehen?
Ja, also so haben die alle kommentiert. Ne?
Ja, aber wenn der Hut zur Persönlichkeit dazugehört, es gibt halt Leute, die zeigen sich überwiegend mit Hut oder mit Kappe oder mit was auch immer.
Gut, ich habe mich halt erstmal jetzt auf die Kommentare verlassen gehabt. Peter Hurley ist nicht so ganz aktiv, also er ist aktiv, man bekommt immer irgendwo wieder einen Post, aber er ist nicht jeden Tag aktiv, gar nicht zeitlich. So, und dann hatte ich erstmal die 9 Kommentare da stehen, okay.
Also das hat er halt einen Hut gehabt.
Nächstes Mal ohne Hut. Ja, und dann kam ein paar Tage später ein Kommentar von Hurley, so frei übersetzt, ihr habt alle gar keine Ahnung. Der Typ muss den Hut tragen.
Ah, okay. Das
passt zu dem, ohne den wird er halt komplett anders aussehen. Ist okay so. Und ich soll so weitermachen.
Ah, geil.
Und das war dann so ein bisschen die Motivation. Also wie gesagt, die sind alle nett und meins auch gut. Man muss eben doch gucken, auch welchen Status die Leute haben.
Ja, vielleicht sind sie noch gar nicht so weit wie du selber.
Genau.
Und dann ist natürlich eine Kritik vielleicht auch ganz interessant, aber man muss sie sich nicht so zu Herzen nehmen wie jetzt von jemand, der schon ein bisschen weiter ist.
Genau. Also man muss halt gucken und letztendlich kommt man dann auch irgendwo oder irgendwann an den Punkt, wo du so ein bisschen dein eigenes Ding dann einfach machst.
Ja, klar, klar. Irgendwann musst du auch sagen, selbst wenn der Peter eine andere Meinung hätte, muss man ja nicht unbedingt alles genau 1:1 so machen. Dafür ist man ja eigenständiger Künstler oder Kreativer und der eigene Stil, selbst wenn er sich an dem von Peter orientiert, ist ja auch ganz wichtig.
Klar, also du musst natürlich gewisse Konventionen einhalten, sonst wirst du kein Associate.
Das muss schon nach Peter aussehen, was da passiert.
Es muss nicht unbedingt nach ihm aussehen, aber die Kriterien mit Ausdruck und einfach die Lookability, die muss da sein.
Ja,
okay. Und wenn du die nicht hast, wirst du kein Associate. Also du hast bei so einem Review, reichst du 20 Bilder ein, mehr geht nicht. Und da müssen nachher 15 Top-Headshots dastehen für dein Portfolio. Das ist auch dann nachher dein Portfolio, das du eigentlich, mit dem du dich dann bewerben solltest auf deiner Homepage. Und wenn die stehen bleiben, dann bist du Associate.
Das heißt, das ist dann auch so eine Art Qualitätssiegel. Wenn ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne einen, wie soll ich sagen, zertifizierten Headshot-Fotografen, kann man das so sagen?
Ja, kann man so frei übersetzen.
Dann ist er quasi abgenommen vom Meister selber und hat ein gewisses Qualitätslevel.
Ganz genau. Also er sagt dann im Prinzip aus, dass man eben aus den Personen das Beste rausholen kann. Weil manche machen ja auch Bilder, wo zufällig gut aussehen, weil halt die Person gerade passt oder gerade toll geschaut hat. Aber nur wenn du eben kontinuierlich gute Arbeit bei ihm ablieferst, dann hast du eben Chance auf den Associate-Status.
Super. Markus, wenn man dich finden möchte, über deine Website, denke ich mal. Ne?
Ist am besten. Webseite, ich habe auch ein
Facebook. MarkusSchenzle.com oder wie heißt die?
Genau, mit AE in dem Fall.
Ja, das R ist immer ein bisschen schwierig.
Also genau. AE. Oder eben auf Facebook oder Instagram bin ich auch vertreten.
Verlinken wir alles in den Shownotes.
Dankeschön.
Ja, selbstverständlich, weil ich denke, viele Hörer, die jetzt heute zuhören, die wollen mehr über dich erfahren, deine Bilder auch mal anschauen. Das ist im Podcast ja mal so ein bisschen schwierig. Und ich kann versprechen, das lohnt sich, die Bilder von Markus anzuschauen. Die sind nämlich echt spitze.
Ja, würde mich freuen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail.
Super. Markus, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieses Interview gefallen hat, findest du auf creativebiz.de noch viele weitere Interviews. Oder du abonnierst den Podcast. Tschüss!